SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Die Schweiz darf einen Afghanen nicht ausschaffen, das urteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und kritisiert das Bundesverwaltungsgericht. Wer betreut das Kind nach einer Trennung? Am besten beide Elternteile. Doch in der Praxis ist die alternierende Obhut nicht so einfach zu leben und vor allem nicht so einfach zu organisieren. Dann startet hier ein E-Auto, ein elektrisches. Ist jetzt fürs Radio nicht so optimal vom Tönen her, dafür für die Umwelt nicht so schlecht und für die deutsche Autoindustrie. Und um 13 Uhr diskutieren wir die Frage, wie können Opfer häuslicher Gewalt besser geschützt werden? Polizei und Opferanwältin zu Gast bei Barbara Peter um 1 bei uns. Rendezvous am Mittag heute mit Simon Loy. Guten Tag. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Schweiz wegen einer Verletzung der Menschenrechtskonvention verurteilt. Sie plante, einen Afghanen, dessen Asylgesuch abgelehnt worden war, in seine Heimat zurückzuschaffen. Das darf sie nun nicht. Fredrik Steiger berichtet.
Der Afghane, der vom EGMR abgekürzt als AA bezeichnet wird, gelangte 2014 in die Schweiz und stellte hier ein Asylgesuch. Er sei in Afghanistan bedroht, argumentierte er, weil er zum Christentum konvertiert sei. Die Schweizer Behörden lehnten jedoch das Asylgesuch als nicht stichhaltig ab. Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen erklärte später in seinem Urteil, der Übertritt von AA vom Islam zum Christentum sei zwar tatsächlich erfolgt, trotzdem sei dessen Rückkehr nach Afghanistan zumutbar. Nicht unbedingt in seine Heimatregion, jedoch zum Beispiel in die Hauptstadt Kabul, wo der abgelehnte Asylbewerber Verwandte habe. Die Schweizer Richter erachteten den Glaubenswechsel von AA also nicht als Hinderungsgrund für eine Rückschaffung, da davon in seiner Heimat ja gar niemand wisse und er damit nicht gefährdet sei. In einem ersten Urteil ersuchte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz schon 2017, die Rückschaffung aufzuschieben, bis das definitive Urteil aus Straßburg vorliege. Dieses wurde nun gefällt gegen die Schweiz. Und zwar einstimmig, also auch mit der Stimme der Schweizer Richterin am EGMR, Helen Keller. Die Straßburger Richter sehen in der geplanten Ausschaffung eine Verletzung des zentralen Artikels 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der die Folter verbietet, sowie jegliche unmenschliche und erniedrigende Strafen. Der EGMR wirft der Schweiz vor, die konkrete Situation und Gefährdung von AA nicht ausreichend geprüft zu haben. Sie habe die Tatsache ignoriert, dass Christen in Afghanistan generell verfolgt würden und ihnen, ganz besonders Konvertiten, sogar die Todesstrafe drohe. Außerdem sei es AA nicht zuzumuten, seinen neuen Glauben in Afghanistan bloß heimlich leben zu können. Er müsste in ständiger Angst leben, dass seine christliche Religionszugehörigkeit doch noch entdeckt würde. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Urteil des obersten Menschenrechtsgerichts in Straßburg eine Ausweisung verhindert, sowohl im Fall der Schweiz als auch in zahlreichen Fällen in anderen europäischen Ländern. Zwar wendet sich der EGMR nicht grundsätzlich gegen jegliche Rückschaffungen, hingegen stellt er beträchtliche Anforderungen an diese und legt entsprechend die Hürde für legale Ausweisungen sehr hoch.
Fredrik Steiger. Nun weitere Nachrichten des Tages, heute mit Ivan Lieberherr.
Die Jungfreisinnigen der Schweiz haben ihre Renteninitiative lanciert. Diese fordert zuerst eine Erhöhung des AHV-Alters auf 66 Jahre und danach eine Koppelung an die durchschnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung. So könne die AHV langfristig gesichert werden, ohne die monatlichen Beiträge zu erhöhen, sagen die Initianten. Im Komitee sitzen neben Jungfreisinnigen auch zahlreiche Bundesparlamentarier der Mutterpartei FDP. Die Jungfreisinnigen haben nun 1,5 Jahre Zeit, um die nötigen 100'000 Unterschriften zu sammeln. In der Schweiz sollen Unternehmen nicht von der Radio- und Fernsehabgabe befreit werden. Die Fernmeldekommission des Ständerats hat eine entsprechende parlamentarische Initiative mit 8-2 Stimmen abgelehnt. Es sei nicht richtig, das Erhebungssystem bereits wieder umzustellen, nachdem es erst Anfang Jahr eingeführt worden sei, schreibt die Ständeratskommission. Der Nationalrat hatte den Vorstoss in der Herbstsession mit deutlicher Mehrheit angenommen. Die Befürworter argumentierten, dass Firmeninhaber und Mitarbeitende bereits als Privatpersonen die Abgabe zahlen müssten. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat sich mit der umstrittenen polnischen Justizreform befasst und sagt, Teile davon würden geltendem EU-Recht widersprechen. Es geht dabei um die Senkung des Pensionierungsalters für Richter und Staatsanwälte. Diese Maßnahme sei unzulässig, sagt nun der Europäische Gerichtshof und gibt damit einer Klage der EU-Kommission gegen die rechtskonservative Regierung in Polen recht. Der Fall geht auf den Sommer 2017 zurück. Er hatte unter Richtern, die nicht der polnischen Regierungspartei angehören, zu scharfer Kritik geführt. So könnten unliebsame Juristen früher aus dem Dienst entlassen werden, befürchten Kritiker. Wer in Deutschland Arbeitslosenhilfe bezieht, sogenannte Hartz-IV-Leistungen und nicht mit den Behörden kooperiert, muss damit rechnen, dass die Hilfe gekürzt wird. Allerdings nur um maximal 30%. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Die bisher möglichen höheren Abzüge seien verfassungswidrig, urteilte das Gericht. Hartz IV bedeutet für alleinstehende Erwerbslose aktuell 424 Euro Sozialhilfe pro Monat. Nicht beurteilt hat das Bundesverfassungsgericht Strafabzüge für unter 25-jährige Arbeitslose. Dort sind die Maßnahmen zum Teil strenger. Die gegenseitigen Drohungen rund um das iranische Atomabkommen gehen weiter. Inzwischen hat der iranische Präsident Hassan Rouhani angekündigt, sein Land werde ab morgen Mittwoch eine bisher inaktive Anlage zur Urananreicherung wieder in Betrieb nehmen. Dieser Schritt könne auch wieder zurückgenommen werden, sagte Rouhani an die Adresse der internationalen Staatengemeinschaft. Die US-Regierung hatte gestern Abend neue Sanktionen gegen Teheran angekündigt. Vor anderthalb Jahren waren die USA aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Seither werfen sich beide Seiten gegenseitig vor, eine diplomatische Lösung zu behindern. Nach den nächtlichen Erdbeben hat im Wallis am Morgen erneut mehrmals die Erde gebebt. Der Schweizerische Erdbebendienst verzeichnete zwischen 2 Uhr in der Nacht und 10 Uhr am Vormittag 7 Beben mit Stärken zwischen 2,5 und 3,3. Die Epizentren lagen jeweils nördlich von Sitten in der Nähe des Sanetsch-Passes. Die stärkeren Beben waren für Menschen spürbar. Beim Erdbebendienst gingen über 100 Meldungen ein. Laut der Walliser Kantonspolizei gibt es keine Hinweise auf Schäden. An der Universität Zürich haben Demonstrierende am Morgen einen Hörsaal besetzt. Sie protestieren so gegen den türkischen Einmarsch in den nordsyrischen Kurdengebieten. Die Universität verzichte auf eine Strafanzeige, sagte ein Sprecher. Die Demonstrierenden müssen aber den Raum bis am Abend wieder freigeben und ihn sauber hinterlassen. Das Wetter. Heute und morgen ist es wechselhaft. Gelegentlich ziehen Regenschauer vorüber. Dazwischen gibt es sonnige Phasen. Die Temperatur erreicht im Norden etwa 10 Grad, im Süden 13 Grad.
Nach einer Scheidung oder einer Trennung möchten sich heute häufig beide Eltern um die Kinder kümmern, sie erziehen. Alternierende Obhut heißt der Fachbegriff, wenn beide Eltern zu gleichen Teilen die Kinder betreuen. Heute gilt für die Gerichte, wenn ein Elternteil diese alternierende Obhut beantragt, müssen die Richter das prüfen. Der heutige Fall vor Bundesgericht zeigte aber, eine alternierende Obhut kann auch zum Zankapfel zwischen den Eltern werden. Andreas Stüdli hat die Beratung in Lausanne verfolgt.
Der Obhutsfall gelangte aus dem Kanton Genf ans Bundesgericht und es betrifft ein Mädchen, das bald 4 Jahre alt wird. Die Eltern trennten sich nach einem Jahr, worauf das Mädchen 5-mal pro Woche zwischen Frankreich und der Genfer Innenstadt, zwischen Vater und Mutter hin und her wechselte. Die vielen Wechsel seien zu anstrengend für das Kind, befand die zuständige Genfer Erwachsenenschutzbehörde. Und sie sah auch Probleme bei den Eltern. Denn die alternierende Obhut, die vom Vater beantragt worden war, sei zum Hauptstreitpunkt zwischen der Mutter und dem Vater geworden. Dennoch ordnete das erstinstanzliche Gericht zunächst die alternierende Obhut an. Damit war die Mutter nicht einverstanden. Sie zog das Urteil weiter und erhielt von der Genfer Beschwerdekammer die alleinige Obhut. Der Vater erhielt ein Besuchsrecht. Damit gab sich der Vater aber nicht zufrieden. Er ging bis vor Bundesgericht. Für die 5 Richter der 2. zivilrechtlichen Abteilung war in der heutigen Beratung klar, im Zentrum müsse das Kindeswohl stehen. Und die alternierende Obhut werde nur unter gewissen Voraussetzungen gewährt, nämlich wenn eine gute Zusammenarbeit und eine gute Verständigung zwischen den Eltern vorliege. Weil sich die Eltern in diesem Fall aber eben nicht einigen konnten, sei die alternierende Obhut zu Recht nicht gewährt worden. Nur einer der 5 Richter war anderer Meinung. Er war der Ansicht, dass die Genfer Gerichte die Autofahrten von einer halben Stunde falsch beurteilten. die Wechsel seien nicht zu viel für das Kind. Die anderen Richter entgegneten, dass eine solche Beurteilung im Ermessensspielraum der kantonalen Gerichte liege und das Bundesgericht nur sehr zurückhaltend in deren Ermessensspielraum eingreife. Zudem könne die alternierende Obhut nur dann verweigert werden, wenn gewichtige Gründe vorliegen, befand die Mehrheit der Bundesrichter. In diesem Fall, mit dem fortwährenden Konflikt zwischen Vater und Mutter, sahen sie es aber als gerechtfertigt an, die Obhut der Mutter zu überlassen. Sie wiesen den Rekurs des Vaters dagegen mit 4-1 Stimmen ab.
Kinder sollen auch nach einer Trennung oder Scheidung eine regelmäßige Beziehung zu beiden Elternteilen aufrechterhalten können. Das ist die Idee der alternierenden Obhut. Und die tönt gut. Ich fragte Michèle Gauthier, Professorin für Familienrecht an der Uni Genf, ist das, was sich so leicht liest, auch in der Praxis so einfach?
Die alternierende Obhut ist nicht in allen Situationen ideal. Es ist eine relativ anspruchsvolle Form der Organisation der elterlichen Betreuung nach der Trennung oder Scheidung. Das Anspruchsvolle ist, dass sich eben die Eltern im Alltag koordinieren müssen. Es gibt sehr viel mehr Entscheide zu treffen, gemeinsam zu treffen. Es gibt auch viele Wechsel für das Kind, die Zäsuren im Alltag darstellen können, also in Bezug auf die Schule, Freunde, Freizeitaktivitäten. Das Kind muss Koffer packen und dies verlangt sowohl den Kindern wie den Eltern eine Organisation ab, die für beide auch sehr belastend sein kann.
Eben, ist ziemlich anspruchsvoll, wenn jetzt das Kind sagt, ich möchte das nicht, ich möchte nur bei Mama wohnen oder nur bei Papa. Wie haben da die Gerichte zu urteilen?
Die Gerichte müssen die Meinung des Kindes einbeziehen und diese auch einholen im Rahmen einer Anhörung. Leider stellen wir fest, dass viele Gerichte in den Kantonen dieser Pflicht nicht nachkommen und Kinder, indem sie nicht zur Anhörung einladen.
Warum ist das so?
Dies hat verschiedene Gründe. Es hat damit zu tun, dass oftmals die Ressourcen fehlen, die Zeit fehlt, um mit Kindern zu sprechen. Und zum Teil liegt es an fehlender Ausbildung, dass sich also Gerichtspersonen nicht zutrauen, mit Kindern zu sprechen.
Wenn man über alternierende Obhut spricht, liest man oft auch von diesem gemeinsamen Nest. Das heißt, man hat quasi drei Wohnungen und eine Wohnung ist die Wohnung des Kindes und die Eltern besuchen dann diese Wohnung regelmäßig. Wäre das die idealtypische Lösung aus Sicht des Kindes?
Das kann eine gute Lösung sein. Sie ist allerdings nur zugänglich für Eltern mit den entsprechenden finanziellen Möglichkeiten. Wir können auch sagen, dass allgemein die alternierende Obhut Kosten verursacht. Es braucht auch bei der Form, wo es nur zwei Wohnungen gibt, zwei Kinderzimmer oder entsprechend bei mehreren Kindern ein Kinderzimmer pro Kind. Und das kostet in dem Sinn mehr als eine Wohnung nur des besuchsberechtigten Elternteils, die ein bisschen kleiner sein kann.
Würden Sie sagen, die Konflikte um die alternierende Obhut haben zugenommen?
Ich denke, es hat eine gewisse Verschiebung stattgefunden von Konflikten rund um die elterliche Sorge hin zu Konflikten um die Obhut. Es gibt aber keine Studien, die das in dem Sinn nachweisen würden. Ich kann da nur Vermutungen anstellen.
Sie haben es zu Beginn gesagt, es ist ein Ideal, eine idealtypische Gesetzgebung eigentlich. Wenn Sie so eine Beurteilung machen müssten, lohnt sich der Weg zu beschreiten in diese Richtung oder ist es zu kompliziert in der Praxis?
Ich denke, es ist sicher ein gutes Ziel. Es fragt sich, wo anzusetzen ist. Wir wissen aus Ländern, die eine stärkere Beteiligung der Väter auch an der Kinderbetreuung ab Geburt haben, zum Beispiel in Skandinavien, dass dann auch nach der Trennung und Scheidung ihre Involviertheit größer ist.
Also man gleist quasi auf für den Fall einer Trennung und ist dann besser aufgespurt.
Genau. Das halte ich für die erfolgversprechendere Strategie als im Moment der Trennung und Scheidung Paare zur alternierenden Obhut zu zwingen.
Michèle Gauthier, forscht an der Uni Genf über elterliche Sorge und Obhut. Rendezvous Mittag mit dem DAB bis um 1. Deutschland und elektrische Autos und plötzlich pressiert's. Israel und Jordanien im Frieden Feinde, schon länger, aber jetzt noch ein bisschen mehr. Und jede zweite Woche wird in der Schweiz eine Frau getötet, von ihrem Partner oder Ex-Partner. Täter und Opfer sind häufig Ausländer. Sie sind zusammengekommen, um vorwärts zu machen, die deutsche Regierung und die deutsche Autoindustrie. Und die Ergebnisse dieses Autogipfels gestern Abend im Kanzleramt sehen tatsächlich nach Vorwärtskommen aus. Erstens gibt es für Leute, die ein elektrisches Auto kaufen, mehr Geld an dieses Auto. Und zweitens soll es deutlich mehr Ladestationen geben in Deutschland. SRF-Auto-Experte Matthias Heim bei mir im Studio. Deutschland hat lange gezögert, wenn es um die Förderung von E-Autos ging. Jetzt pressiert es plötzlich. Warum diese Eile?
Ja, die Autoindustrie hat realisiert, dass sie den Klimazielen weit hinterherhinkt. Und wenn sie diese Ziele eben nicht erreicht, dann drohen saftige Bußen. Und deshalb eilt es jetzt der Industrie und sie hat die Politik mit ins Boot geholt.
Von welchen Klimazielen reden wir da?
Ja, die EU hat beschlossen, dass Neuwagen ab 2021 im Schnitt nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen dürfen. Davon ist Deutschland weit weg. Aktuell ist man bei über 155 Gramm. Da ist also noch ein weiter Weg zu gehen und 2021 ist schon bald. Und wenn eben dieses Ziel von diesen 95 Gramm nicht erreicht wird, dann drohen den Autoherstellern eben horrende Bußen und wir sprechen von großen Millionen- oder gar Milliardenbeträgen. Deshalb haben die Autohersteller ein Interesse daran, jetzt möglichst viele Elektroautos zu verkaufen, so den CO2-Ausstoß ihrer Neuwagenflotten zu reduzieren und letztlich auch die Bußen zu umgehen.
Und um das attraktiver zu machen, werden die Kaufprämien erhöht. Matthias Heim, da geht es der Bundeskanzlerin doch einfach primär um Heimatschutz.
Bis zu einem gewissen Grad ja. Die deutschen Autohersteller galten ja bislang nicht als die Vorreiter in Sachen Elektromobilität. Da sind japanische, koreanische oder französische Hersteller viel weiter. Und Deutschland hat ja bereits bisher Prämien für Elektroautos gewährt, aber eben diese Prämien sind dann in die Taschen der ausländischen Autohersteller geflossen. Und als Angela Merkel gestern das VW-Werk in Zwickau besucht hat, hat sie eben explizit darauf hingewiesen, dass diese jetzt höheren Prämien eben auch eingesetzt werden sollen für die Elektrofahrzeuge der deutschen Hersteller und die laufen jetzt im grossen Stil erst ab Band.
Kann man sagen, die Rechnung, die geht nur mit diesen Subventionen auf, sonst nicht?
Ja, die Frage ist halt, wie schnell man etwas in welches Ziel man in einem bestimmten Zeitraum erreichen will. Subventionen und Anreize können durchaus ein Verhalten ändern und das zeigt sich besonders gut in Norwegen. Dort wird ja seitens des Staates die Elektromobilität seit Jahren massiv gefördert und die Entwicklung ist eindrücklich. Ein ganzer Strauß an Maßnahmen hat dazu geführt, dass inzwischen jedes zweite neu verkaufte Auto ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug ist. Oder umgekehrt, reine Benziner und Diesel sind auf norwegischen Straßen schon fast eine Minderheit. Und in Deutschland wiederum ist eben die Situation ganz anders. Dort gab es bislang kaum Anreize und entsprechend ist erst jedes 50. neu zugelassene Auto ein Elektroauto.
Eben die Elektromobilität stand im Zentrum an diesem Gipfel gestern. Wie steht es eigentlich um alternative Antriebe, Wasserstoff?
Auch diese Technologie soll vorangetrieben werden. Das wird in der Abschlusserklärung des gestrigen Autogipfels explizit auch aufgeführt. Allerdings mittelfristig, die Elektromobilität hat zumindest in Deutschland Priorität.
Also noch kurz Blick auf die Schweiz. Wann bekommen wir Geld, wenn wir ein neues Elektroauto kaufen?
Das steht momentan politisch nicht zur Diskussion. Vielmehr unterstützt der Bund die Elektroautos indirekt, indem er die Infrastruktur ausbaut. Konkret lässt der Bund aktuell 100 Rastplätze entlang der Autobahnen mit Ladestationen ausrüsten. Und dann gibt es auf kantonaler Ebene verschiedene Anreize. Da gewähren einige Kantone tiefere Motorfahrzeugsteuern, beispielsweise für Elektrofahrzeuge. Andere subventionieren Ladestationen. Und dritte wiederum gewähren Prämien für Unternehmen, wenn sie ein Elektroauto anschaffen. Also dieser typische schweizerische Flickenteppich.
Er ist der Autoexperte bei SRF, Matthias Heim aus der Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Seit mehr als zwei Monaten halten die israelischen Behörden eine Jordanierin und einen Jordanier in ihren Gefängnissen fest, ohne zu sagen, warum sie das tun. Vor allem der Fall der erst 25-jährigen Hiba Labadi wühlt die jordanische Bevölkerung auf, seitdem Details über ihre Haftbedingungen bekannt geworden sind und sie in den Hungerstreik getreten ist. Gestern Abend wurde nun bekannt, dass Israel die beiden jordanischen Staatsangehörigen am Wochenende nach Jordanien zurückgeben will. Doch der Schaden, der ist bereits angerichtet. Wir reden gleich mit Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner über diesen Fall. Zuerst aber ihr Beitrag darüber, wie die Eltern der inhaftierten Jordanierin den Fall sehen.
Die Stimmung im Haus der Familie Labadi in Amman ist bedrückt. Noch immer verstehen Ahmad und Randa Labadi nicht, was genau am 20. August mit ihrer Tochter Hiba passiert ist. Meine Tochter Hiba, meine Schwester und ich waren voller Vorfreude auf dem Weg zu einer Hochzeit, beginnt Hibas Mutter Randa zu erzählen. Wie seit eh und je seien sie auch diesmal wieder von Jordanien über die König-Hussein-Brücke gereist, um mit ihren palästinensischen Verwandten im benachbarten Westjordanland zu feiern. Sie und ihre Schwester hätten die israelischen Grenzbeamten problemlos passieren lassen, nur Hiba nicht. Hibas Vater Ahmad übersetzt, was seine Frau erzählt.
Then she looked back, waiting Hiba. Hiba, they stopped her.
Meine Frau schaute zurück und sah, dass die Grenzbeamten Hiba aufhielten, sagt Hibas Vater. Bis 6 Uhr abends wartete die Mutter auf ihre 25-jährige Tochter, vergeblich. Sie sei verhaftet worden, erklärten ihr die Grenzbeamten schließlich. Seit jenem Tag versuchen die Labadis, ihre Tochter im Gefängnis zu besuchen. Wir haben die Besuchserlaubnis bis heute nicht bekommen, sagen sie. Die israelischen Behörden hätten ihnen nicht einmal gesagt, warum sie ihre Tochter ins Gefängnis gesteckt haben.
They said that maybe she is dangerous in the future.
Vielleicht werde sie in Zukunft einmal eine Gefahr für Israel darstellen. Nur das hätten sie gesagt, erzählt Hiba Labadis Vater. Khaled Mahajni ist der israelische Anwalt seiner Tochter und an diesem Tag sitzt er im Wohnzimmer der Familie Labadi. Auch er durfte seine Klientin erst 22 Tage nach ihrer Verhaftung überhaupt sprechen. Vor einer knappen Woche hat er Hiba Labadi gesehen. Ihr Gesundheitszustand ist kritisch, sagt er. Aus Protest gegen ihre Behandlung und ihre Haftbedingungen habe sie seit bald 40 Tagen nichts mehr gegessen und könne nun nicht einmal mehr Wasser schlucken. Sogar wenn man sie jetzt freilassen würde, sei fraglich, ob sie sich von den erlittenen körperlichen und psychischen Schäden erholen werde, sagt er. Wie die Anklage gegen seine Klientin lautet, weiß auch der Anwalt nicht. Am 9. Oktober publizierte der jordanische Fernsehsender Roya News einen Bericht der palästinensischen Häftlingskommission über die Haftbedingungen der 25-jährigen Hiba Labadi. Demnach sei sie 35 Tage lang verhört, angeschrien, bedroht und misshandelt worden.
I swear by God, it is not a treatment for any human being.
Unmenschlich sei das, sagt Ahmad Labadi. Die Details dieses Berichts wühlen die jordanische Bevölkerung auf. Erfolglos hat das jordanische Außenministerium versucht, die Freilassung Hibas und eines anderen Staatsbürgers zu erlangen. Bis gestern Abend. Offenbar haben sich die israelischen und die jordanischen Behörden auf eine baldige Übergabe der beiden an Jordanien geeinigt.
Damit direkt weiter zu Susanne Brunner in Amman. Gestern Abend wurde bekannt, dass Hiba Labadi und ein anderer Jordanier voraussichtlich vor Ende Woche nach Jordanien zurückkehren können. Ist denn jetzt klar, warum die beiden verhaftet worden sind?
Nein, ich habe wiederholt angefragt bei der zuständigen israelischen Pressestelle für solche Fälle. Es gab keine Begründung. Und in Israel gibt es aber die sogenannte administrative Haft. Im Moment, nach Angaben der israelischen Regierung, befinden sich über 400, vor allem Palästinenser, aber auch immer wieder jüdische Bürger Israels in Administrativhaft, das heißt in Gefängnissen. Sie können ohne Anklage bis zu einem halben Jahr festgehalten werden, manchmal länger. Danach werden sie meist freigelassen, ohne dass ihnen gesagt wird, warum sie überhaupt verhaftet wurden. Und diese Praxis ist steht seit Jahren in der Kritik in und außerhalb Israels, weil sie die Grundsätze eines Rechtsstaates verletzt.
Zwischen Jordanien und Israel herrscht seit ziemlich genau 25 Jahren Frieden. Das ist eigentlich ein Grund, eine Feier zu veranstalten. Mit Blick auf diesen aktuellen Fall kann ich mir vorstellen, dass man in Jordanien nicht so Lust auf Feiern haben dürfte.
Ja, überhaupt nicht. Also das Friedensabkommen wackelt im Moment etwas. Also das hat mit politischen Ereignissen in der Region zu tun, unter anderem die Anerkennung der USA Jerusalems als die Hauptstadt Israels, das in Jordanien nicht gut ankam. Aber die Inhaftierung der beiden jordanischen Staatsangehörigen war wirklich nahe dran, zur Staatskrise zu werden, genau in dieser Zeit, in der die Feierlichkeiten hätten stattfinden sollen. Jordanien beorderte sogar seinen Botschafter in Israel zurück nach Amman, auch um die Volkswut zu beruhigen. Denn der Vorwurf des Volkes ist, die israelische Regierung mache mit Jordanien, was sie wolle. Und einige vermuten zudem auch einen politischen Hintergrund.
Also eben, man vermutet, das sind politische Gründe, die da dahinter stehen.
Genau, also es gibt ja laut dem Friedensabkommen zwischen den beiden Ländern, darf ja Israel Land auf der jordanischen Seite der Grenze nutzen. König Abdullah II. Will das Land nun nicht mehr an Israel pachten, was in Israel für Ärger sorgt. Und Mitte November läuft dieser Vertrag eben aus. Und vor allem auf sozialen Medien und am Radio vermuten Kommentatoren, die Verhaftung der beiden jordanischen Staatsangehörigen sei ein Druckmittel Israels, damit Jordanien Israel das Land weiterhin nutzen lässt. Bizarr ist zudem, dass Jordanien kürzlich einen israelischen Bürger verhaftet hat, der illegal über die jordanische Grenze kam. Ein Sprecher des jordanischen Außenministeriums tönte an, dieser wäre doch ein gutes Pfand, um die beiden inhaftierten Jordanier freizupressen, die nun auch tatsächlich freikommen sollen, aber die jordanische Regierung streitet jeglichen Zusammenhang ab.
Eben, das sind Mutmaßungen. Für wie wahrscheinlich halten Sie die?
Es ist schwierig, ohne alle Fakten zu haben, eine Einschätzung zu machen. Es ist nämlich nicht bekannt, unter welchen Bedingungen Israel die beiden Inhaftierten an Jordanien zurückgibt, außer dass der jordanische Botschafter nach Israel zurückkehren soll. Tatsache ist aber, dieser Fall hat Demonstrationen gegen die jordanische Regierung ausgelöst. Und man darf nicht vergessen, die jordanische Bevölkerung beobachtet die Proteste in der Region sehr genau. Sie hat ähnliche Probleme mit ihrer Regierung. Und die 25-jährige Hiba Labadi ist zur Ikone geworden für diejenigen, die fordern, dass Jordanien sämtliche Beziehungen zu Israel abbricht. Das kann absolut nicht im Interesse Israels sein. Und indirekt hat das Premierminister Benjamin Netanyahu auch zugegeben gestern in einer Medienmitteilung.
Danke nach Amman, Susanne Brunner. Ja, es ist erschreckend. Jede zweite Woche wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Hinzu kommt jede Woche ein Tötungsversuch. Die Fälle von häuslicher Gewalt nehmen zu. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei über 18.000. Es wird jedoch kaum darüber gesprochen, dass Ausländer und Ausländerinnen oder Personen mit Migrationshintergrund bei den Opfern wie auch bei den Tätern klar übervertreten sind. Raphael von Matt.
Häusliche Gewalt geht vor allem von Männern aus. In 95% der Fälle sind Männer die Täter. Und es ist ein Delikt, das überdurchschnittlich häufig von Männern mit Migrationshintergrund begangen wird. Gemäß Polizeistatistik ist jeder zweite Täter ein Ausländer. Zum Vergleich, der Ausländeranteil in der Schweiz liegt bei rund 25%. Den Zusammenhang zwischen häuslicher Gewalt und Migrationshintergrund hat Gewaltforscher Dirk Bayer von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften untersucht. Er kommt zum Schluss, Ausländer sind häufiger für häusliche Gewalt verantwortlich, weil in vielen Herkunftsländern noch stärker eine Macho-Kultur herrscht.
Der Mann ist der Mächtige und er kann sozusagen seinen Willen mit Gewalt durchsetzen. Und da ist Patriarchalität ist für mich der entscheidende Faktor, der dazu führt, dass wir solche Gewaltvorkommnisse in Familien sehen.
Ausgeprägte patriarchale Strukturen bedeuten die Dominanz des Mannes über die Frau und die Kinder. Der Kriminologe Dirk Bayer befragte zudem Jugendliche, wie sie zur Gewaltanwendung stehen. Seine Resultate zeigen, dass die Gewaltbereitschaft in gewissen Kulturen besonders hoch ist.
Wenn wir danach fragen, ob man als Mann die Frau und die Kinder prügeln darf, dann fallen Jugendliche mit türkischem Hintergrund aus Gebieten des ehemaligen Jugoslawien, aber auch Jugendliche aus Sri Lanka sehr auf in unseren Daten. Die haben bis zu vierfach erhöhte Zustimmungsraten.
Gleichzeitig hat Bayer herausgefunden, dass Jugendliche aus diesen Kulturen überdurchschnittlich häufig selbst Gewalt erfahren haben und solche Muster dann als Erwachsene weitergeben. Dirk Bayer ist sich bewusst, dass es heikel ist, wenn man auf einzelne Ausländergruppen zeigt. Doch seine Forschung soll helfen, die Opfer zu schützen.
Wenn man jetzt wieder auf muslimische Bevölkerung zeigt und sagt, da gibt es ein Problem der innerfamiliären Gewalt, dann kann das wieder zum Nachteil der Muslime werden. Das ist aber nicht der Sinn von solchen Analysen, sondern der Sinn ist, denen Hilfe zukommen zu lassen, die Hilfe brauchen. Deswegen brauchen wir eigentlich zielgruppengenaue Analysen.
Für den Gewaltforscher ist klar, dass man einerseits potenzielle Opfer von häuslicher Gewalt besser schützen, andererseits aber auch bei möglichen Tätern ansetzen muss.
Dann braucht es gewisse Aufklärungskampagnen, dann braucht es auch frühzeitig in den Schulen Maßnahmen, um diese Bilder in den Köpfen der Menschen zurechtzurücken.
Bayer sieht die Schule als idealen Ort für Präventionskampagnen, weil dort Kinder aus allen Kulturen und Gesellschaftsschichten versammelt sind. Er ist überzeugt, dass es noch mehr Anstrengungen braucht, um künftig mehr Fälle von häuslicher Gewalt zu verhindern. Diese Ansicht ist auch Miriam Reber. Sie ist Co-Präsidentin der Schweizerischen Konferenz gegen häusliche Gewalt. Das ist der Zusammenschluss der kantonalen Fachstellen, die sich mit häuslicher Gewalt befassen. Reber sagt, dass die Polizei und die Behörden vor allem Trennungssituationen genauer anschauen sollten. Denn bei einer Trennung sei die häusliche Gewalt oft nicht zu Ende.
Viele denken ja, dann hört sie ja auf, weil die gemeinsame Wohnung wegfällt. Aber gerade in der Trennungssituation kann es sehr gefährlich werden, in Situationen, wo vorher häusliche Gewalt da war, wo jemand die Trennung nicht akzeptieren kann. Und da ist es sehr wichtig hinzuschauen, dass wir die schweren Gewalttaten weiterhin versuchen zu verhindern.
Reber betont, dass Bund und Kantone in den vergangenen 20 Jahren viel unternommen hätten im Kampf gegen häusliche Gewalt. So seien etwa die gesetzlichen Grundlagen verbessert worden. Aber die Zahl von 18.000 Delikten im Jahr zeige, dass man noch lange nicht am Ziel sei.
Gewalt gegen Frauen zwischen Nulltoleranz und Ohnmacht. Wir ziehen das Thema hier gleich weit im ersten und vierten im Tagesgespräch nach den Mittagsschlagzeilen. Ivan Lieberherr.
Die Schweiz darf einen Afghanen nicht in seine Heimat zurückschicken, denn der Mann war zum Christentum konvertiert und wäre deshalb in Afghanistan gefährdet. Das hat der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entschieden. Die Jungfreisinnigen haben ihre Renteninitiative lanciert. Diese fordert zuerst eine Erhöhung des AHV-Alters auf 66 Jahre und danach eine Koppelung an die durchschnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung. Teile der polnischen Justizreform widersprechen geltendem EU-Recht, so das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Die Senkung des Pensionierungsalters für Richter und Staatsanwälte sei unzulässig. Kritiker befürchten, dass mit dieser Massnahme unliebsame Juristen aus dem Dienst entlassen werden sollen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.